HR Info. Netzwelt.
Vor rund 2 Jahren gingen in Deutschland und in Europa zehntausende Menschen auf die Straße. Der Grund, es gab Streit und Widerstand gegen eine EU-Richtlinie zum Urheberrecht und vor allem gegen den Artikel 17. Plattformen im Netz sollen für Urheberrechtsverletzungen haftbar gemacht werden können, wenn Nutzerinnen dort Sachen hochladen, die geschützt sind. An der Stelle fällt das Stichwort Upload-Filter. Diese umstrittene Richtlinie der Europäischen Union muss bis Juni in deutsches Recht gegossen werden. Und da beginnt das Theater und das Hauen und Stechen hinter den Kulissen. Es geht um viel Geld, aber auch um Netzkultur und Meinungsfreiheit im Netz. Was das für uns, die Nutzer, aber auch für Künstler und Medienschaffende bedeutet, will ich heute in HR Info Netzwelt herausfinden. Mein Name ist Udo Langenohl. Das Kabinett in Berlin hat in dieser Woche den Referentenentwurf des Justizministeriums zur Urheberrechtsnovelle durchgewunken. Jetzt ist es ein Gesetzentwurf. Tobias Betz fasst das kurz zusammen.
Es geht um einen Interessenausgleich zwischen vielen Beteiligten. Da sind die Kreativen und die Kulturwirtschaft. Da sind aber auch die Plattformen Facebook, YouTube und Co. Und dann sind da noch die Nutzerinnen und Nutzer. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat nun den viel diskutierten Reformentwurf zum Urheberrecht durchs Kabinett gebracht. Die SPD-Politikerin sagt, Kreative und Verwerter sollen fair an den Gewinnen der Plattformen beteiligt werden. Hier geht es ums Geld. Grundsätzlich sieht das Gesetzespaket vor, dass Plattformen für Inhalte, die Nutzer hochladen, urheberrechtlich verantwortlich sind und damit verpflichtet sind, Nutzungsrechte zu erwerben. YouTube und Co. müssen also bezahlen. Gleichzeitig wolle Lambrecht die Meinungsfreiheit und das Urheberrecht im Internet wahren. Im Zuge der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs hatten unter anderem Verleger Kritik geäußert, zu kurz zu kommen. Auch Künstler befürchten, gegenüber den großen Plattformen unter die Räder zu kommen. Mit Lambrechts Entwurf müssen sich nun Bundestag und Bundesrat befassen. In Kraft treten müssen die Änderungen im Urheberrecht bis Juni dieses Jahres. So sieht es die EU-Richtlinie vor.
Tobias Betz mit einer kurzen Zusammenfassung der vom Kabinett in Berlin abgesegneten Novelle zum Urheberrecht. An keiner Stelle in diesem Gesetzentwurf taucht der Begriff Upload-Filter auf, um den es schon vor 2 Jahren so viel Ärger gegeben hat. Und trotzdem, allen Beteiligten in diesem Verfahren ist mehr oder weniger klar, dass es ohne diese umstrittenen Instrumente nicht gehen wird. Was ist das eigentlich, ein Upload-Filter? Juliane Fliegenschmidt von tagesschau.de erklärt's.
Alles, was auf Plattformen hochgeladen wird, soll durch eine Art digitalen Filter laufen. Das ist der Upload-Filter. Ein Programm, das alle Inhalte scannt und feststellt, hat jemand anderes ein Recht an diesem Video, der Musik oder dem Text? Dann sagt der Filter Stopp und verhindert das Hochladen. Und was bringen Upload-Filter? Befürworter sagen, dass die Plattformen heute Werbung neben Inhalte stellen, die anderen gehören, also illegal damit Geld verdienen. Das sollen die Filter verhindern. Die Kritiker dagegen sehen die Internetkultur in Gefahr. Sie befürchten, dass unter anderem sogenannte Memes nicht mehr möglich sind. Für ein Meme nimmt man ein Bild, zum Beispiel aus einem Film, und erweitert es mit einem lustigen Spruch. Das würde ein Upload-Filter wohl als Rechteverstoß sehen und sperren. Ironie, Sarkasmus, Satire, all das können Computerprogramme nicht erkennen. Deshalb sagen Kritiker, sei die Gefahr groß, dass Texte und Videos, die andere Werke satirisch aufgreifen, gesperrt werden.
Juliane Fliegenschmidt hat erklärt, was Upload-Filter eigentlich sind und wie sie funktionieren. Ich spreche jetzt mit Julia Reda. Sie war von 2014 bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie hat endlose Stunden in dem Ausschuss verbracht, der sich mit dieser Richtlinie und dem Artikel 17 auseinandergesetzt hat. Sie kümmert sich intensiv um Open Science und Netzkultur und sie arbeitet für die Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF in Berlin. Die GFF setzt sich für Freiheit von Überwachung und für Demokratie und Zivilgesellschaft ein, so steht's auf der Webseite. Frau Reda, das Kabinett in Berlin hat sich ja ganz offensichtlich ziemlich schwer getan mit diesem Gesetzentwurf. Schon 2-mal wurde der von der Tagesordnung runtergeschmissen. Was war denn da los im Kabinett?
Also eigentlich tun sich alle Länder in der EU ein bisschen schwer damit, diese Urheberrechtsreform umzusetzen. Und das liegt daran, dass sie eigentlich widersprüchliche Vorgaben macht. Also sie sagt, einerseits müssen die Plattformen Urheberrechtsverletzungen sperren. Gleichzeitig dürfen sie aber nichts sperren, was legal ist. Mhm. Und die Bundesregierung versucht jetzt, diese Quadratur des Kreises zu finden und irgendwie Regeln aufzustellen, um legale Inhalte möglichst vor einer Sperrung zu schützen. Und das gefällt vielen Rechteinhabern aber nicht. Und die machen Druck darauf, diese Schutzmaßnahmen wieder zu streichen.
Sie haben vor ein paar Tagen in einem Gastbeitrag bei heise.de davon geschrieben, dass der Springer-Chef und Vorsitzende des Bundesverbandes der Zeitungsverleger BDZV Matthias Döpfner Nebelkerzen wirft und Dinge miteinander vermischt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Immer in diesem Kontext Urheberrechtsnovelle. Hören wir uns mal an, was Matthias Döpfner vor ein paar Tagen bei den Kollegen im ZDF-Heute-Journal im Update abends gesagt hat.
Also erstmal haben wir den Plattformen wie Google oder Facebook ganz viel Positives zu verdanken. Die haben unser Leben einfacher gemacht. Wir werden schneller informiert, kommen schneller von A nach B und viele andere tolle Dinge. Aber es gibt eben auch einige Risiken, die immer sichtbarer werden. Und eines davon ist die immer größere Marktmacht, die Wettbewerb, Vielfalt verhindert. Wenn man sich vor Augen führt, durch Corona ist es noch verstärkt worden. Vor einem Jahr waren die 6 großen Tech-Plattformen zusammen 3,9 Billionen wert und heute sind sie 7,1 Billionen wert. Das sind mal schlapp 3,2 Billionen mehr wert in einem Jahr und gleichzeitig sind weltweit 255 Millionen Arbeitslose entstanden. Wettbewerb wird erschwert, Vielfalt wird erschwert und darüber müssen wir uns schon ernste Gedanken machen, wie wir dauerhaft ein gesundes Ökosystem aufrechterhalten können. Es gibt welche, die sagen, diese großen Plattformen müssen zerschlagen werden. Andere fordern Steuern, Zwangssteuern, größere Steuern, weil sie ja in Europa vor allen Dingen auch Steuern vermeiden. Man diskutiert auch darüber, Algorithmen aufzudecken, damit andere wieder mehr Wettbewerbschancen haben. Und wir haben jetzt in die Diskussion eingebracht die Überlegung, dass bestimmte Verhaltensweisen der Plattformen, was Datentracking betrifft, was die Überwachung ihrer Nutzer betrifft, dass das viel stärker eingeschränkt werden muss, um Wettbewerbsvorteile auszuräumen und anderen kleineren Unternehmen mehr Chancen zu geben und mehr Vielfalt zu erzeugen.
Jetzt muss man wissen, bei dieser Antwort ging es um den Bereich Urheberrechtsnovelle und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass hier eine Scheindebatte geführt werden soll und geführt wird, die dieses Narrativ von der Einhegung der bösen Netzgiganten, also Google, Facebook etc. bedient, aber dass diese Scheindebatte ein ganz anderes Ziel hat, weil das, was er da gerade gesagt hat, hat für mich jetzt im ersten Moment mit der Urheberrechtsnovelle nicht so viel zu tun oder liege ich da falsch?
Nee, das ist ganz richtig. Und der Grund, weshalb diese Vermischung so gut funktioniert, ist ja, weil viele der Vorwürfe gegen die großen Plattformen stimmen. Mhm. Also es stimmt, dass wir ausgespäht werden und dass diese Plattformen große Gewinne einfahren und dafür zu wenig Steuern zahlen. Das ist alles richtig. Mhm. Das alles hat mit dem Urheberrecht nichts zu tun. Und es gibt Belege dafür. Also es ist schwarz auf weiß geschrieben, dass die Presseverlage sich überlegt haben, dass sie eine Kampagne zum Urheberrecht machen wollen, wo sie diese Themen gezielt miteinander vermischen. Also das eigentliche Anliegen, nämlich die Verschärfung des Urheberrechts, die soll in den Hintergrund treten und im Vordergrund soll die Gefahr der Macht dieser großen Plattformen stehen. Und dabei verschwiegen wird natürlich, dass das Urheberrecht halt nicht nur für YouTube und Facebook gelten wird, sondern eben auch für alle, die sich täglich im Netz bewegen, die dann mit diesen Verschärfungen leben müssen.
Döpfner macht das ziemlich klug. Er ist der Cheflobbyist dieses Zentralverbandes. Er beklagt hier öffentlichkeitswirksam, dass die bösen Datenkraken aus dem Umfeld von Google, die Werbetracker, die Targeting-Firmen uns Nutzer, ja, sprich wörtlich bis aufs Hemd, datentechnisch ausziehen. Und auf der anderen Seite ist das aber genau das Geschäftsmodell der Verlage im digitalen Umfeld. Und da spricht Döpfner sogar von Überwachungskapitalismus. Hören wir noch mal rein, was er dazu im Heute-Journal gesagt hat.
Also natürlich findet auch in den Verlagen im Digitalgeschäft ein gewisses Datentracking statt. Aber das bezieht sich meistens und in jedem Fall in unserem Fall darauf, dass wir im Wesentlichen rund um die Nutzung unserer Produkte, unserer Angebote, unserer Artikel oder auch unserer Jobvermittlungsangebote, dass wir rund um diese Produkte Nutzerverhalten mit Daten erfassen. Aber eben nicht in die Privatsphäre gehen, nicht ermessen, ob jemand Männer liebt oder Frauen oder welche Partei sie oder er liebt. Das sind Dinge, die wir nicht wissen wollen, die uns nichts angehen. Und wir bereiten uns längst darauf vor, dass wir auch unsere Geschäfte betreiben können, ohne dieses sogenannte Behavioral Targeting, wo das Verhalten überwacht wird. Die Plattformen aber machen das in einer besonders intensiven Form mit unglaublichem Datenschatz. Und diese Form des Überwachungskapitalismus wird immer mehr zu einem ernsten gesellschaftlichen Problem, weil das auch manipulative Wirkung hat. Und ich glaube, hier brauchen wir wirklich eine grundsätzliche Diskussion, wie man diese übermächtigen Plattformen so regulieren kann, dass bestimmte Praktiken, die einfach nicht mehr im Sinne der Verbraucher sind, abgestellt werden.
Nochmal die Frage an Sie, Frau Reda, was hat denn das jetzt mit der Urheberrechtsnovelle zu tun? Ich rätsle immer noch.
Ja, also das hat nichts mit dem Urheberrecht zu tun. Ich habe, als das Urheberrecht auf EU-Ebene verhandelt wurde, immer wieder gesagt, wir sollten eigentlich stattdessen das Geschäftsmodell der Plattformen regulieren, und zwar die Werbung. Also insofern ist es ja vielleicht sogar fast erfreulich, dass diese Debatte geführt wird. Allerdings habe ich halt schon den Verdacht, dass das nur ein Ablenkungsmanöver ist, um eben die öffentliche Meinung bei der Urheberrechtsreform zu beeinflussen. Ich glaube, man muss aber auch betonen, dass das natürlich extrem scheinheilig ist, was Herr Döpfner hier behauptet. Denn in Wahrheit unterscheiden sich die Technologien, die die Verlage für die Werbung verwenden, nicht besonders großartig von denen von Google oder Facebook, sondern die tauschen Daten miteinander aus. Mhm. Und es ist auch nicht so, also dass die einen sich nicht für private Informationen interessieren und die anderen schon. Also ich glaube, der große Unterschied ist natürlich, dass Google und Facebook durch ihre Suchmaschine, durch ihre Social Network sehr attraktive Werbeplätze haben. Also Sie sehen, ich fange jetzt auch schon wieder an, mich inhaltlich mit den Argumenten von Herrn Döpfner auseinanderzusetzen, weil man auch daran, denke ich, sehr viel kritisieren kann. Aber mit dem Urheberrecht hat das wenig zu tun.
Warum steckt denn dieser Lobbyverband so viel Geld, so viel Energie hinein in die Debatte, um zu vermeiden, dass über das Urheberrecht geredet wird? Was für eine Intention haben die?
Also ich denke, dass diese Lobbystrategie in Reaktion auf die großen Proteste gegen die Urheberrechtsreform vor 2 Jahren entwickelt wurde. Damals gingen in Deutschland über 100.000 Menschen auf die Straße gegen Uploadfilter, aber auch gegen das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Also dort wurde die Befürchtung laut, dass dieses Leistungsschutzrecht, was ja sehr stark vor allen Dingen vom Springer Verlag und auch vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger immer wieder gefordert wurde, dass das freie Verlinken von Informationen im Internet einschränken wird. Und die Verlage haben einen großen Coup bereits geschafft bei dieser Urheberrechtsreform, nämlich es ist vorgesehen, dass auch die Presseverlage zur Durchsetzung ihres Leistungsschutzrechts die Uploadfilter nutzen können sollen. Hm. Und das ist, finde ich, ziemlich skandalös. Das ist von der Richtlinie eigentlich überhaupt nicht vorgesehen. Und ich halte das für sehr gefährlich, weil man dann eben am Ende das Problem haben könnte, dass Inhalte automatisch gesperrt werden, weil sie zum Beispiel ein Zitat aus einem Presseartikel enthalten.
Hier ist HR Info Netzwelt. Ich spreche mit Julia Reder über die Urheberrechtsreform im Netz. Sie haben gerade den Referentenentwurf erwähnt zur Urheberrechtsreform. Und Sie haben auch gesagt, was Ihnen da Bauchschmerzen bereitet, wenn Sie da reingucken. Könnten wir das mal an einem Beispiel verdeutlichen? Ich schreibe privat, also außerhalb meiner journalistischen Arbeit für den Hessischen Rundfunk und auch für die ARD, auch viel in Foren, auf anderen Plattformen, und da zitiere ich gern mal, verweise dann per Link auf Quellen. Wenn ich dann künftig, so steht es ja in diesem Referentenentwurf drin, mehr als 160 Zeichen beispielsweise aus einem Zeitungsartikel, aus der Headline, aus der Subline verwende und das ins Forum schreibe, bin ich doch eigentlich schon auf dünnem Eis. Ist das nicht absurd? Ist das wirklich ernst gemeint?
Also die 160 Zeichen sind absolut absurd. Ich kann Sie aber ein Stück weit beruhigen. Also wenn Sie das in einem Diskussionsforum machen, dann sind Sie dort vor Upload-Filtern wahrscheinlich sicher, weil diese Upload-Filter zumindest nur für profitorientierte Plattformen gelten sollen, die auch in irgendeiner Form jetzt mit den urheberrechtlich geschützten Inhalten Geld verdienen. Also diese Definition ist auch alles andere als klar, aber es geht in erster Linie um solche Plattformen wie YouTube, Instagram, womöglich auch sowas wie Reddit. Aber das einfache Diskussionsforum ist wahrscheinlich raus. Trotzdem, also Sie haben vollkommen recht, 160 Zeichen sind schnell beisammen. Und das heißt noch lange nicht, dass man eine Urheberrechts- oder Leistungsschutzrechtsverletzung begangen hat. Also mal angenommen, die Bundeskanzlerin hält eine Rede im Bundestag und Sie schreiben dann darüber und zitieren aus dieser Rede. Und 1000 andere Journalisten verwenden denselben Satz. Ja, wenn der 160 Zeichen hat, dann sieht das so aus, als hätten Sie da was aus einem fremden Presseartikel übernommen. Aber das ist überhaupt nicht so. Und dann wird es womöglich gesperrt.
Aha, und von wem? Also wer prüft das? Wer wird das kontrollieren? Sind das Algorithmen?
Genau, also deshalb sieht dieser Vorschlag auch diese quantitativen Grenzen vor, weil das Problem ist, man könnte ja einfach sagen, naja, die Plattformen sollen halt alle Zitate online lassen und alle Urheberrechtsverletzungen sperren. Das ist so ungefähr das, was in der Richtlinie drinsteht. Nur in der Praxis ist das überhaupt nicht möglich, weil so ein Algorithmus kann überhaupt nicht erkennen, was ein Zitat ist und was nicht. Weil man kann ja nicht einfach sagen, okay, alles, was in Anführungszeichen steht, ist ein Zitat. Sondern nach dem Urheberrecht ist es so, also es kommt darauf an, ob man sich mit dem Inhalt kritisch auseinandersetzt. Und das ist was, was ein Filter nicht erkennen kann. Und deshalb versucht die Bundesregierung hier solche Grenzen einzuführen. Also bei Video sind die Grenzen noch ganz vernünftig. Da wird gesagt, also bis 15 Sekunden ist mutmaßlich erlaubt. Aber bei Text sind es halt nur 160 Zeichen, weil die Presseverlage dort so erfolgreich lobbyiert haben. Und also ganz ehrlich, selbst der Name der Urheberrechtsrichtlinie, wenn man den voll ausschreibt, ist 220 Zeichen lang. Also es ist eigentlich total offensichtlich, dass das nicht funktionieren kann.
Eigentlich ist ja diese Absicht, die der umstrittene Artikel 17 der EU-Novelle verfolgt, ja gar nicht so verkehrt. Die großen Plattformen sollen Lizenzverträge mit Rechteinhaberinnen oder Verwertern abschließen. Dazu hat man diesen Trick mit der Haftung da eingebaut. Und davon profitieren Autorinnen, Künstlerinnen, wenn sie daran beteiligt werden, wenn ja beispielsweise YouTube mit geschützten Schnipseln der Werke einen Haufen Geld verdient. Das tun sie ja. Wir als Nutzerin müssten uns nicht ständig einen Kopf darüber zu brechen, was von dem, was wir da hochladen, nun eigentlich legal ist oder nicht. Aber warum klappt das so nicht? An welcher Stelle liegt die Tretmine, auf die alle drauflaufen?
Ich glaube, dass sich die RechteinhaberInnen untereinander nicht einig sind, was sie eigentlich wollen. Also das sieht man auch im Moment daran, dass sich zum Beispiel die Musikindustrie öffentlich extrem darüber streitet. Also die Verwertungsgesellschaft GEMA sagt, es ist schon in Ordnung, wenn Dinge pauschal erlaubt werden. Hauptsache dafür müssen die Plattformen bezahlen. Und auf der anderen Seite sagen die Plattenlabels, nein, wir wollen über jede einzelne Nutzung verhandeln und wir wollen eben Nutzung auch verbieten können. Und das kann man nicht beides gleichzeitig haben.
Das Gezerre um die Novellierung des Urheberrechts. Ich habe dazu mit Julia Reda gesprochen. Sie war von 2014 bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie kümmert sich intensiv um Open Science und Netzkultur und arbeitet für die Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF in Berlin. Von Upload-Filtern steht ja nichts drin im Gesetzentwurf zum Urheberrecht, aber ausgeschlossen werden sie nicht und man kann ziemlich schnell auf die Nase fallen, wenn man sich an geschütztem Material aus und im Netz bedient und das dann hochlädt. Welche juristischen Folgen ergeben sich aus dem Gesetzentwurf für uns, für die Netznutzer? Das habe ich den Kölner Medienrechtsanwalt Christian Solmecke gefragt.
Naja, Upload-Filter sind zwar nicht konkret in den Gesetzestext reingeschrieben worden, aber aus allen Zeilen liest man, dass die Social-Media-Plattformen keine andere Möglichkeit haben werden, als solche Filter einzubauen. Konkret bedeutet das, es steht dort geschrieben, dass die Plattformen entweder Lizenzen für allen auf der Welt verfügbaren Content abschließen oder eben diesen Inhalt blocken. Und wie soll das Blocken anders funktionieren als mit Upload-Filtern? Dieser Mechanismus, was jetzt noch erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, ist sehr genau ausdifferenziert worden. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das in der Praxis dann bewerkstelligen lässt, wie künftig noch Zitate erlaubt sind, wie künftig noch Comedy und Parodie auf YouTube bestehen bleibt. Das alles ist sehr, sehr ungewiss, weil das, was im Gesetz geregelt worden ist, ziemlich komplex ist und das von den Plattformen ehrlicherweise auch erstmal programmiert werden muss. Unklar ist im Übrigen auch noch, welche Social-Media-Plattformen genau jetzt überhaupt reguliert werden sollen. YouTube wird klar darunter fallen, aber ansonsten ist da der Gesetzentwurf noch ziemlich vage.
Herr Solmecke, ist denn zu erwarten, dass dieses gesamte Paket vielleicht sogar noch scheitert? Die Novelle ist ja die Umsetzung einer EU-Richtlinie aus 2019 in nationales Recht und dagegen klagt das EU-Mitglied Polen.
Ja, tatsächlich läuft vor dem Europäischen Gerichtshof gerade eine sogenannte Nichtigkeitsklage gegen Artikel 17. Und falls die erfolgreich ist, dann könnte der Europäische Gerichtshof einen Teil des gesamten Gesetzesvorhabens, möglicherweise sogar Artikel 17, komplett aufheben. Das würde dann heißen, dass dieser Teil als von Anfang an nicht existent gelten würde und dann würden auch nationale Regelungen, die darauf aufbauen, nicht mehr dem europäischen Recht entsprechen und müssten meines Erachtens auch abgeändert werden.
Einschätzungen waren das von Christian Solmecke. Er ist Medienrechtsanwalt aus Köln. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf für die Novelle des Urheberrechts durchgewunken. Und nun muss dieser Entwurf in Bundesrat und Bundestag. Und da bin ich mal gespannt, wie sehr der da zerpflückt wird. Denn im Gesetzentwurf sind Upload-Filter zwar nicht ausgeschlossen, aber trotzdem sind sie möglich. Und damit ist Theater vorprogrammiert. Wir haben es eben schon im Gespräch mit Julia Reda gehört. Christine Becker im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin beschäftigt sich auch mit diesem Hin und Her um Uploadfilter und Urheberrechtsnovelle. Der CDU, aber auch der SPD fliegt der Gesetzentwurf in Netzreaktionen in dieser Woche ordentlich um die Ohren. Denn noch im Herbst gab es die klare Position, auch der CDU, Uploadfilter kommt nicht in Frage, nicht mit uns. Es hagelt jetzt bei Twitter seit Tagen massiv giftige Einträge unter dem Hashtag Uploadfilter, viel Häme unter dem Hashtag nie wieder CDU, Wortbrecher, Lügner, Totengräber der Meinungsvielfalt. Das sind so ein paar typische Buzzwords aus dieser Woche. Die gelten übrigens beiden Partnern aus dieser großen Koalition. Frau Becker, wie gehen die Parteien in Berlin denn damit um?
Es war eigentlich ganz interessant, dass sozusagen bevor es im Kabinett abschließend verabschiedet wurde, also als schon klar war, es kommt, dass da beide Seiten so gesagt haben, finden wir jetzt einen guten Kompromiss. Also beide Regierungsfraktionen, die entsprechenden digitalpolitischen und auch rechtspolitischen Sprecher haben gesagt, ja, nee, wir finden jetzt das ganz gut, was da jetzt verabredet wurde. Interessenausgleich ist das große Stichwort, richtige Richtung und so weiter und so fort. Als es dann im Kabinett war und der Gegenwind dann am Mittwoch begann, da sah es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Und wenn man dann abends geschaut hat im Netz, da war es tatsächlich so, dass sich beide Parteien so gegenseitig den schwarzen Peter hin und her geschoben haben. Stichwort natürlich vor allen Dingen die Upload-Filter. Damit will ja keiner nach Hause gehen. Und dass dieser, sag ich mal, Vorwahlkampf, der ist jetzt schon in vollem Gange.
Ich habe es gestern Abend auch gelesen. Nun schiebt die CDU den schwarzen Peter der SPD in die Schuhe. Tankred Schipanski ist der digitalpolitische Sprecher der CDU und er hat gesagt, es geht darum, Overblocking zu verhindern. Auch wieder so ein Buzzword. Was meint er eigentlich damit? Was ist denn das?
Das ist ja eigentlich ein ganz guter Ansatz, der von der Idee her natürlich sagt, also wir wollen mit bestimmten Ausnahmen, die in diesem Gesetzentwurf ja drinstehen, dafür sorgen, dass eben nicht massenhaft automatisiert nutzergenerierte, nicht kommerzielle Inhalte gesperrt werden. Da muss man jetzt vielleicht nochmal diesen einen Schritt zurückgehen und nochmal sich angucken, was damit gemeint ist. Also einerseits sollen natürlich urheberrechtlich geschützte Werke schon auch von den Plattformen entsprechend, wahrgenommen werden und dann soll dafür entweder Geld bezahlt werden oder sie sollen gar nicht erst auf den Plattformen landen. Aber es gibt natürlich so Dinge wie auf der einen Seite Zitate, Parodien etc., die eigentlich davon ausgenommen werden müssen. Also das ist eigentlich urheberrechtlich klar. Und auf der anderen Seite gibt es ja aber auch so kleine Schnipselchen, die so das Typische der Netzkultur sind, so die Memes, die GIFs und so weiter und so fort, die auch theoretisch Fremdwerke enthalten, aber natürlich nur in seinem sehr, sehr kleinen Umfang. Und die Idee war jetzt, damit man es nicht unnötig kompliziert macht, dass man erstmal dafür sorgt, dass so ganz kleine Schnipselchen in bestimmten Umfang eben erstmal hochgeladen werden dürfen. Selbst wenn sie vielleicht dann doch keine Zitate sind oder irgendwie sowas. Damit sind sie am Ende nicht legal, aber sie können erstmal als legal gelten und dann muss man nochmal checken, was es damit auf sich hat. Und der Hintergrund ist, dass man eben auch Dinge wie eben freie Meinungsäußerung, Kreativfreiheit damit irgendwie schützen will, vor allem wenn es so kleine Sachen sind und nicht automatisiert alle Filter alles sofort irgendwie raushauen. Das wäre nämlich tatsächlich Overblocking, weil ja so ein automatisierter Filter im Allgemeinen nicht erkennen kann, ist der Kontext von einem Schnipsel jetzt so, dass man sagen muss, das fällt schon unter Parodie, das fällt unter Karikatur und ist deswegen okay. Oder ist es eben tatsächlich einfach zu Unrecht hochgeladen.
Die Verleger sind unzufrieden, die Plattformen sind sauer, die Künstler regen sich auf, Musikindustrie läuft Sturm, Verbraucherschützer schimpfen, Netzaktivisten rufen zu massivem Widerstand auf. Was macht denn dieses Urheberrecht, diese Novelle so kompliziert? Ist es dieser ja, dieser juristische Moloch, der da reingepackt wurde?
Es ist halt der Versuch, allen gerecht zu werden. Also ich glaube, der Ansatz des Justizministeriums oder der Bundesregierung ist schon durchaus ehrenwert, weil nun mal extrem viele unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Mhm. Allerdings muss man halt sagen, dass die vielleicht gar nicht so einfach miteinander in Einklang zu bringen sind, weil es natürlich sehr unterschiedliche Interessen sind. Nur mal ein Beispiel. Mhm. Man hat auf der einen Seite eben die Netzaktivisten, die sagen, nach Möglichkeit alles erstmal erlauben. Die sind nicht per se gegen Urheberrecht, muss man sagen. Aber die sagen erstmal alles erlauben, weil es könnte ja tatsächlich eine sinnhafte legale Nutzung sein, weil man eben Zitatrecht oder sowas in Anspruch nimmt. Auf der anderen Seite eben die Musikindustrie, die sagt, okay, wir sind auch nicht dagegen, dass per se was hochgeladen werden darf, aber wir sind dagegen, dass es irgendwie so Ausnahmen gibt, was die Vergütung angeht. Mhm. Bei denen geht es sozusagen eher um die Geldfrage. Und dann hat man vielleicht noch die Filmindustrie, die sagt, nee, sorry, also wir wollen gar nichts hochgeladen haben. Wir wollen unsere Exklusivinhalte auf unseren eigenen Plattformen haben und schon auf gar keinen Fall, egal in welcher Länge, irgendwie auf YouTube sehen. Also das macht es so schwierig, weil da wirklich auf der einen Seite machen sich Leute Sorgen um Meinungsfreiheit, auf der anderen Seite Menschen Sorgen um ihr Einkommen. Und dann hat man natürlich auch noch die Plattformen, die großen Netzkonzerne, die wollen am liebsten überhaupt nichts zahlen und auch keinen Stress haben und keine Bürokratie. Und das ist natürlich garantiert, dass es die geben wird.
Im Gespräch mit Christine Becker ist nochmal klar geworden, die am Mittwoch in Berlin im Kabinett verabschiedete Novelle des Urheberrechts ist eine durch und durch komplizierte Sache. Und nicht nur ich frage mich, wie Netznutzer die juristischen Hürden darin rechtssicher umschiffen sollen. Nicht nur deshalb, aber auch aus diesem Grund hagelt es Kritik von allen Seiten. Die Verleger sind unzufrieden, die Plattformen, Netzaktivisten, Verbraucherschützer und die Musikindustrie. Reinher Karl vertritt als Jurist den Verband unabhängiger Musikunternehmer und Unternehmerinnen in Deutschland. Er ist Fachanwalt im Urheber- und Medienrecht und vertritt ein breites Spektrum an Unternehmen aus der Musik-, Kreativ- und IT-Branche. Herr Karl, ich zitiere mal aus der Pressemitteilung, aus Ihrer Pressemitteilung vom Mittwoch dieser Woche. Der heute im Kabinett verabschiedete Entwurf zur Reform des Urheberrechts schädigt die deutsche Kreativwirtschaft und den europäischen Binnenmarkt. Warum?
Zunächst vorausgeschickt, wir sprechen hier hauptsächlich um die Umsetzung des Artikel 17 und die Urheberrechtslinie geht noch wesentlich breiter. Diese Umsetzung aber schadet deshalb, weil wir hier in Deutschland Sonderregeln haben, um die wir nur wir uns kümmern müssen. Die wird kein anderes Land so bekommen. Und leider hat man nicht auf rechtlich verpflichtende Lizenzen oder Lizenzen gesetzt, mit denen die Probleme gelöst werden würden, sondern man hat diese Sonderregeln gespickt mit Ausnahmen und Spezialregeln und das ist ein Problem.
Wenn wir über Lizenzen reden, dann reden wir auch immer um Vergütung und in diesem Fall auch darum, was da drin steht in dieser Richtlinie. Das sind ziemlich komplizierte Vergütungsverfahren, die da künftig auf die Schiene gesetzt werden sollen. Als ich das durchgelesen habe, hatte ich den Eindruck, das ist ziemlich praxisfern. Kann man das so sagen?
Es ist praxisfern zumindest für die Musikschaffenden, also für diejenigen, die auf der Bühne stehen, für die Musiker und aber auch ihre Partner, die Label. Mhm. Denn die hatten bisher ein funktionierendes Vertriebssystem. Die haben einfach Vereinbarungen getroffen mit den betroffenen Plattformen und schon seit Jahren fließt dort Leistung und Gegenleistung, sprich es wird umfangreich Musik genutzt, in jeder Form auch User-Generated Content und an der Vermarktung eben durch Werbeeinnahmen sind die Rechteinhaber beteiligt. Das wird jetzt komplett geändert, denn zukünftig sind nur noch Verwertungsgesellschaften zuständig. Das war im Bereich der Autoren schon immer so, die GEMA hat das schon immer wahrgenommen, aber eben nicht für die anderen Musikschaffenden, für die anderen Leistungen. Und dafür ist die dafür zuständige Verwertungsgesellschaft GEWA überhaupt nicht aufgestellt. Wie gesagt, wir haben dafür gar kein Vertriebssystem. Die verteilen nach ganz anderen Maßstäben. Es läuft letztendlich auf eine Enteignung derjenigen raus, die ihre Musik nicht im Radio finden.
Das ist ein starkes Argument. Das heißt, eine direkte Lizenzierung der Musikschaffenden, der Kreativen mit diesen Plattformen, ein direkter Vertragsabschluss geht dann gar nicht mehr.
Der geht nicht mehr. Man könnte es durchaus versuchen, und zwar dann, wenn man selbst alles in der Hand hat. Also wenn ich jetzt Musiker wäre und schreibe das alles selbst und ich habe wirklich alles in eigener Hand. Mhm. Aber kaum eine dieser großen Plattformen wird mir persönlich einen Vertrag anbieten. Und das ist auch gar nicht sinnvoll. Deswegen war es schon jetzt so, dass es eine spezialisierte Vertriebe gab. Und damit waren auch alle glücklich und zufrieden in diesem Bereich. Zukünftig kann Vergütung nur noch von der Verwertungsgesellschaft inkassiert und dann eben verteilt werden. Das heißt, wenn ich an mein Geld kommen möchte, muss ich irgendwie über die Verwertungsgesellschaft arbeiten. Und die machen das so gut sie können. Aber sie werden es nicht so gut hinbekommen, zumindest was die GVL betrifft, wie wir das jetzt schon eigentlich haben. Und die ganze Richtlinie sah das überhaupt nicht vor. Wir haben hier ein wirkliches Spezialproblem in Deutschland.
Wem kommt denn dieses Gesetz, oder es ist ja noch ein Entwurf, der muss ja noch in den Bundestag, wem also kommt dieses Gesetz, der Entwurf, kommen diese komplizierten Regelungen denn am Ende des Tages zugute? Wer macht sich denn da plattformuliert die Taschen voll?
Man müsste jetzt sagen, am Ende stärkt es die Plattformen. Allerdings versuche ich mich an einer einfacheren Antwort. Und die Antwort auf die Frage, wem nützt das Ganze, ist, es nützt niemandem.
Hat der Gesetzgeber da eine Chance vertan? Also hätte er sich vielleicht an Ländern wie beispielsweise Frankreich oder Holland orientieren sollen? Die haben ja eine ziemlich einfache und klare, eine durchschaubare Regelung geschaffen. Und Deutschland geht hier, Sie haben es ja eben schon mal gesagt, einen Sonderweg.
Naja, sie hätten sich nicht an Frankreich oder Holland orientieren sollen, sondern sie hätten es wie Frankreich und Holland machen können und sollen. Sich nämlich die Richtlinie genau angucken und diese Richtlinie, wie sie ist, umsetzen, statt sich irgendwelche Sonderregeln auszudenken, die uns das Leben schwer machen. Und Holland ist ein gutes Beispiel. Die hatten damals sogar gegen die Richtlinie gestimmt, aufgrund von Artikel 17, was problematisch war damals. Aber jetzt gilt nun mal diese Richtlinie und Holland setzt es um. Und Frankreich genauso. Frankreich setzt es um. Frau Reda behauptet immer, sie würden es zwar umsetzen, aber würden einfach die Rechte, die die Nutzer und Nutzerinnen schützen, würden sie außen vor lassen. Das ist natürlich nicht richtig, denn sie bezieht sich da immer auf Artikel 17.7. Dort steht nämlich, dass alles, was gesetzlich oder vertraglich erlaubt ist, auch verfügbar sein muss auf der Plattform. Und das ist absolut richtig. Dort steht aber nicht, dass es in der Situation, in der man gar nicht weiß, ob ein bestimmter Content erlaubt ist oder nicht, immer sofort verfügbar sein braucht. Denn wir wissen alle, YouTube filtert seit jeher massiv Inhalte. Denken Sie nur an Nacktbilder, die nicht auf YouTube zu finden sind, egal ob das eine Meinungsäußerung ist oder nicht. Und das war schon immer so und wird auch so bleiben. Und das ist auf ganz anderer Ebene zu kritisieren.
Einschätzungen von Reinher Karlsson, Novelle des Urheberrechts. Er vertritt als Jurist den Verband unabhängiger Musikunternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Karl. Das Kabinett in Berlin hat den Gesetzentwurf für ein neues Urheberrecht durchgewunken. Der muss nun ins Parlament und beraten werden. Was wir mitnehmen können aus dieser Sendung: Niemand ist damit zufrieden. Weder die Medienschaffenden, die Zeitungsverlage, die Künstler, die ihre Rechte durchsetzen wollen, noch die Nutzer im Netz. Denn ohne Uploadfilter ist das nicht zu machen, was die EU da fordert und was der Gesetzgeber in Deutschland umsetzen muss. Das Hauen und Stechen und der Gegenwind aus allen Richtungen, auch und gerade im Netz, werden weitergehen. In trockenen Tüchern ist da noch lange nichts. HR Info Netzwelt gibt's überall da, wo es im Netz Podcasts gibt, und linear bei HR Info. Mein Name ist Udo Langenohl. Bleiben Sie neugierig.